Das merkt man ja auch schon an solchen Tatsachen, dass halt jedes K-Pop-Idol natürlich Single ist.
Natürlich Single.
Natürlich.
Natürlich Single.
Und alles straight und so, ne? Also das ist, auch da gibt es halt wieder die
Zufälle.
parallele Zufälle, genau.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.
Hi Leute, hier ist Romans. Bevor der Podcast abgespielt wird, eine kurze Inhaltswarnung. Wir sprechen in dem Podcast über Suizid, Drogen, Vergewaltigung und Prostitution. Falls das Themen sind, die für euch triggernd sein könnten, rate ich euch, den Podcast nicht anzuhören oder ihn euch mit einer anderen Person anzuhören. Aromas.
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.
Hi Leute, hier ist Romans, eure Jugendreporterin bei Salon 5 und ich bin heute hier mit Daniel Koch. Ich hatte einen witzigen Spruch mir ausgedacht. Daniel Koch kocht K-Pop. Tut mir leid, den musste ich jetzt bringen. Das war mir schon sehr wichtig.
Kannst du ruhig.
Und damit die Frage, Daniel, wenn du dich mit einem K-Pop-Song vorstellen würdest, welcher wäre das und warum?
Das ist eine gute Frage. Da gibt's so viele. Also ich würde tatsächlich mit einem aktuellen, glaube ich, anfangen, weil ich das ganz stark habe, dass ich mich bei K-Pop mit so Wellen mitreißen lasse. Also die Singles, die gerade gearbeitet werden und die Alben dazu, die packen mich dann immer sehr genau. Ich glaube, tatsächlich würde ich mich gerade vorstellen, auch wenn es textlich wie einige K-Pop-Songs manchmal ein bisschen stulle und ein bisschen drüber ist, aber ich glaube, gerade würde ich mich mit S-Class von den Stray Kids vorstellen, weil das so eine Nummer ist, die finde ich sehr gut zeigt, was K-Pop gerade kann, die extrem ballert, die Spaß macht, die klasse gerappt ist und die diese Wirkung hat, die K-Pop auf mich hat. Ich drücke auf Play und gehe steil.
I love it. Also ich.
Gegenfrage, wie wäre dein Song, mit dem du dich vorstellen
Oh.
würdest, dass wir hier auf dem Level
Das habe
sind?
ich schon gedacht. Also, sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde sogar sagen, die neue EP von Jimin,
Oh
als
ja.
sie rauskam, I was in love, literally. Ich habe das auf Dauerschleife gehört. Und da entweder like crazy oder alone, das ist meine
Ja.
Personality. Jetzt die Frage, wie bist du überhaupt in K-Pop? Wie bist du in K-Pop reingekommen und was ist überhaupt deine Aufgabe?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist auch schön, dass du die am Anfang stellst, weil ich bin nicht, würde ich sagen, so klassisches Mitglied vom K-Pop-Fandom. Ich komme tatsächlich so über den Musikjournalismus. Also ich mache seit Mitte der Nullerjahre Musikjournalismus, habe eine ganze Weile das Intro-Magazin in Deutschland gemacht, was so ein Indie-Magazin war, bin jetzt beim Diffus-Magazin. Wir schreiben hier viel über Rap und Pop und Indie. Und ich habe irgendwie vor einigen Jahren, hat mir ein Kumpel erzählt, da spielt so eine komische Band bei uns in der Halle, wo er gearbeitet hat, in der Mercedes-Benz Arena. Die heißt BTS. Und seitdem ist hier der Wahnsinn ausgebrochen. Es campen Leute bei uns vor der Tür. Und ich war damals schon Musikjournalist und ich habe rumgefragt, wer sind denn diese BTS? Und keiner meiner Kolleginnen und Kollegen kannte diese Band. Das war dann, glaube ich, so 2016 oder 2014 oder sowas in der Richtung. Und die haben das Ding innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten zweimal hintereinander ausverkauft. Und da habe ich irgendwie gedacht, ich mache meinen Job nicht richtig und habe mich da so ein bisschen eingelesen. Und dann kam es auch noch dazu, dass meine Freundin, jetzige Verlobte, eine Weile in Südkorea und Japan war und mit dieser Musik angefixt zurückkam. Und ich habe dann erst ein halbes Jahr verwirrt draufgestarrt, dann hat es mich gepackt. Und seitdem arbeite ich quasi wirklich musikjournalistisch drüber und schreibe nicht so aus der Fanperspektive, sondern gucke mir halt an, wie funktioniert das. Bin aber auch bei den Konzerten dabei, also bei BTS, bei Blackpink, bei Stray Kids. Da stand ich dann natürlich auch schon in der Crowd. Und bei
Erstmal
NCT Dream.
herzlichen Glückwunsch für die Verlobung.
Dankeschön.
Sind denn viele Journalisten bei K-Pop-Konzerten dabei?
Also man sieht sie halt immer nicht gesammelt, noch nicht so ganz gesammelt auf einen Haufen. Ich würde sagen, es wird mehr. So langsam haben die Leute verstanden, dass es halt ein weltweites Phänomen ist, dass diese Konzerte, wenn die in einer Stadt sind, häufig auch so eine Auswirkung auf eine Stadt haben, weil als Blackpink hier waren, dann hast du natürlich überall Blinks gesehen, dann haben halt die koreanischen Läden halt ihre Aktionen gemacht und das ist ja auch immer so eine Bereicherung, finde ich, für die Stadt, wenn die K-Pop-Crowd kommt. Und das ist tatsächlich schon mehr geworden und es ist auch tatsächlich mehr geworden, dass es wirklich schon sehr viel gut informierte Artikel über K-Pop gibt in den letzten Jahren. Also das ist schon tatsächlich mehr geworden. Aber ganz am Anfang, der erste Text, den ich geschrieben hatte, war für einen Blog von Ticketmaster, wo man mal BTS ganz vorurteilsfrei vorgestellt hat und sehr ausführlich. Und da gab es so viel Liebe von den Fans, die dann geschrieben haben, so, oh, was ist das denn mal? Ein korrekt recherchierter Artikel über BTS, wo wir nicht verrissen und als kleine Kinder dargestellt werden. Also da war viel Unmut und so. Und da ist schon tatsächlich in den letzten Jahren, muss ich sagen, mehr passiert. Es gibt inzwischen sehr guten Musikjournalismus, würde ich sagen, auch über K-Pop.
Du hattest am Anfang erwähnt, dass so in den 2014, 2016, da war ich nicht mal 10 Jahre alt, okay, vielleicht gerade 10 geworden, wurde so gefragt, so, hä, wer ist überhaupt Blackpink? Nein, nochmal, wer ist überhaupt BTS? War dann wahrscheinlich Blackpink auch. Würdest du sagen, dass durch diese große Welle an ausverkauften Konzerten dadurch auch mehr Aufmerksamkeit auf K-Pop gebracht wurde?
Ich würde sagen, das hat noch eine kleine Weile gedauert, bis es tatsächlich irgendwie so gezündet hat. Also als Musikjournalist benutzt man immer diesen Wort Mainstream, aber ich glaube, das ist gerade heutzutage irgendwie, wie wir Medien konsumieren, gar nicht mehr so ein gängiger Begriff. Aber ich würde schon sagen, dass also so in den 2, 3 Jahren, bevor die Pandemie dann kam, dieser Riesenerfolg von BTS und dann dieser Aufstieg von Blackpink, der danach kam, tatsächlich schon diese sehr große K-Pop-Bubble so ein Stück weit hinter sich gelassen hat. Also ich würde sagen, BTS haben da sicherlich so ein bisschen den Weg geebnet für alles, was danach kam. Und wenn man sich jetzt anschaut, gerade in den letzten Jahren, also das Blackpink-Konzert zum Beispiel, da war, würde ich sagen, keine reine K-Pop-Crowd. Da waren tatsächlich auch sehr viele, die sich das, glaube ich, mal angucken wollten. Und sehr interessant ist dann natürlich Stray Kids, als wir die in Paris gesehen haben, auf dem Lollapalooza. Das ist sonst halt ein Rock- und Indie-Konzert. Und ein Rap-Festival und die französischen Star-Rapper sahen da alle ganz schön alt aus, weil natürlich alle Stray Kids-Stans, alle Stays im Publikum waren und nur in dem Takt da waren. Also ich würde sagen schon, das hat das war einer von mehreren Faktoren, dass das ein bisschen mehr aufgefallen ist, dass das ein Riesenphänomen ist. Und ich glaube halt auch, dass die Leute das Publikum gesehen haben, weil ich habe damals auch gedacht, das ist so ein bisschen Teenager-Innenmusik und sehr jung. Und das erste BTS-Konzert war ich dann tatsächlich auch überrascht. Da waren dann viele junge Frauen und junge Boys, auch Anfang 20, die alle aussahen wie die Emo-Fans, die dann noch zu meiner Zeit zu My Chemical Romance gegangen wären zum Beispiel. So. Also das hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass es mehr wurde.
Also ich bin nicht so ein Konzertmensch, deswegen kenne ich mich da nicht so aus, aber würdest du sagen, dass die Preise von den Tickets, dadurch, dass K-Pop so viel größer geworden ist, dass sie auch teurer geworden sind?
Ich glaube, die waren schon für unsere Verhältnisse, glaube ich, immer schon relativ teuer. Was natürlich ein bisschen in der Natur der Sache liegt, dass eine Produktion irgendwie mit, keine Ahnung, 6, 7, 8 Leuten, die tanzen und singen auf der Bühne und so. Natürlich auch, das sind relativ aufwendige Produktionen. Aber ja, ich hatte tatsächlich schon so bei einigen Preisen auch mein erstes BTS-Konzert. Da haben wir, glaube ich, irgendwie 130 Euro für eine Karte im Stade de France in Paris bezahlt. Da habe ich schon so ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Ich habe es dann allerdings auch ein bisschen verstanden, weil es war wirklich eine sehr große Produktion. In den letzten 2, 3 Jahren hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, man merkt, dass da viele aufgesprungen sind und gedacht haben, so hey, mit K-Pop kann man Geld machen. Die Fans geben gerne Geld aus, weil ja auch alles, man kann ja auch viel Nähe zur Band kaufen tatsächlich auch durch exklusive Packages und so. Und ich glaube schon, dass das teilweise man zum K-Pop gehörte, dass sie das halt als Produkt anbieten und dass man viel dazu kaufen kann. Aber es gab in den letzten 3, 4 Jahren auch so das ein oder andere Festival, wo die Preise ziemlich horrend waren und wo ich schon das Gefühl hatte, das sind jetzt Leute, die damit ein Geschäft machen wollen. Ja, K-Pop Flex, I'm looking at you. Also das gab es die ein oder andere Veranstaltung, wo ich wirklich sagen musste, das war hart an der Grenze zur Fanverarsche, auch wie das kommuniziert wurde. Aber ich glaube, das hat sich ein bisschen gerade geruckelt, weil man auch gesehen hat, dass halt auch nicht alle K-Pop-Sachen funktionieren. Also die großen funktionieren, aber S-Bar zum Beispiel, die anderswo in Arenen spielen, haben in Berlin halt auch nur in Anführungszeichen in einer großen Konzerthalle gespielt. Und also von daher, ich glaube, das hat sich ein bisschen gerade geruckelt, aber es ist, muss ich dir als Fan ja auch nicht sagen, es ist ein sehr teures Hobby. Ich war froh, dass ich dann beim einen oder anderen Konzert auf der Pressegästeliste stand.
Wenn man K-Pop die Industrie dahinter jetzt zum Beispiel mit der amerikanischen oder westlichen Industrie vergleichen würde, also im Sinne von jetzt Fanmaterial, also so Merchandise und diese ganzen Pakete, sieht man da einen Unterschied?
Das ist eine gute Frage. Also wenn man jetzt aus Merchandise, bin ich immer wieder erstaunt, wie viele so halblegale Sachen es auch gibt. Also wir haben zum Beispiel ein Schuki-Kissen, das garantiert nicht aus exklusivem, von der Produktionsfirma von BTS oder von BT21, also das ist ja für die, die das nicht kennen, so ein bisschen die Stofftier-Charaktere oder Zeichentrick-Charaktere von den BTS-Membern. Und das ist schon alles eine sehr eigene Welt, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, weil der auch viele Sachen, das finde ich immer noch erstaunlich, selbst bei den Großen muss ja auch noch für teuer Geld importiert werden, sei es jetzt T-Shirts oder sei es dann halt die Alben. Und da funktioniert das, irgendwo in so einem ganzen Haufen sind dann nochmal die CDs drin, die sowieso keiner hört, weil man die Songs streamt, aber dafür unheimlich viele Fotobücher, Fotokarten, irgendwelche Gimmicks und so weiter und so fort. Also ich würde nicht sagen, es ist komplett anders, aber es ist halt auf dem Level, dass wie vieles, was die Südkoreaner machen, einfach so next level ist und sehr, 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 sehr viel. Und da aber auch nicht gerade günstig teilweise, würde ich sagen.
Wie hat es alles dort angefangen? Also ich habe ein bisschen recherchiert natürlich, wie das so die erste Generation mit Seoul, Cherry and the Boys, schon
ja,
mal wegen der Aussprache.
Same, ich habe das auch immer. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dass ich halt so, dass ich davon aus, also mein Koreanisch ist halt nicht vorhanden bis crappy, gerade auch die Aussprache, also kein Ding.
Aber jetzt, wenn man zum Beispiel auf BTS sich das anschaut, das hat ja schon BTS und Blackpink, waren ja zumindest die großen Bands, Girl Group und Girl Boy Bands, die auch, wenn man noch nie was von K-Pop gehört hat, dann könnte man zu einer Person gehen und sagen so, ey, kennst du BTS? Also zumindest später. Und die wüssten so, ja, habe ich noch nicht gehört, noch nie das Lied davon gehört, aber ich weiß auf jeden Fall, wer die sind. Wie kam es dazu?
Ja, also die Anfänge, das finde ich tatsächlich ganz interessant und das war auch für mich so ein Aspekt, warum ich mich da so reingesteigert habe, weil das ist natürlich alles sehr mit der südkoreanischen Kultur und Geschichte halt auch in Verbindung gebracht. Also ein Land, das wirklich arg gelitten hat, das immer noch geteilt ist, das traumatisiert ist, das halt noch eine recht junge Demokratie ist. Und diese Seotachi and Boys, die haben quasi, und das finde ich das Schöne an K-Pop, das mag jetzt eine Riesenindustrie sein, aber das war eigentlich so ein subkultureller Pop-Moment. Also die haben Mitte der 90er gab es halt im koreanischen Fernsehen immer solche fast so Schlagershows, also so Musikshows, die halt immer noch eine wichtige Rolle da spielen. Und da wurden dann halt immer so Erbauungsballaden gesungen. Also damals hörte man eher so Sachen wie, die so an dem 80er-Pop der Amis geschult waren, so ganz dramatische Balladen. Und dann kam halt irgendwie Seotachi and Boys, die dann auf der Bühne sich so voll an frühen Hip-Hop und West Coast und East Coast Hip-Hop orientiert haben und die dann ganz wilde Klamotten hatten. Die hatten so komische Handschuhe an und sind auf die Bühne gegangen und waren halt irgendwie mehrere Rapper, Sänger, also vier waren es insgesamt und zwei davon nur zum Tanzen und haben dann halt so einen Song gemacht, der eigentlich lustigerweise eigentlich so ein bisschen klang wie der Ami-Rap von damals. Also Seotachi and Boys hatten nachher einen Song, der klang so dermaßen nach Cypress Hill, dass nach Insane in the Brain, was so ein Hip-Hop-Oldschool-Hit ist, wo dann jemand halt zu Cypress Hill gesagt hat, wisst ihr eigentlich, dass es diese Koreaner gibt und der Song Come Back Home von ihnen fast wie euer Song klingt. Und also die haben das genommen und das ist halt so bei den Kids eingeschlagen. Und dann ging das halt relativ schnell los. Und der eine Tänzer davon hat ja später auch eine der großen, drei großen Produktionsfirmen in Südkorea aufgebaut. Und ich glaube, die haben relativ schnell gemerkt, dass es eine sehr spannende, dass das eine sehr spannende Art von Musik ist. Und entscheidend war da, glaube ich, auch aber dieser Prozess, dass das halt so industrialisiert wurde. Also, dass die halt eigentlich so Popmusik angegangen sind wie die Jugendmannschaft von Bayern München im Fußball hierzulande. Ne? Also dieses Idol-System, was sich dann gebildet hat, dass sie wirklich gesagt haben, so wir bilden die Talente selbst aus, wir suchen die über Auditions, Fernsehshows und so weiter und machen da eine Industrie raus, um halt perfektes Entertainment irgendwie zu liefern. Und ich glaube, so dieses Zusammenspiel war da sehr entscheidend. Und dann natürlich Also K-Pop ist meiner Meinung nach auch so erfolgreich, weil Korea so beliebt ist. Also Südkorea natürlich mehr als Nordkorea, müssen wir nicht drüber sprechen so. Aber also diese sogenannte Hallyu, so heißt ja die koreanische Welle, so diese erfolgreichen Kulturexporte, koreanische Filme, koreanische Serien, Dramen vor allem und halt K-Pop. Ich glaube, das muss man auch alles zusammen sehen, dass halt, dass die es geschafft haben, auch als junge Demokratie, die sehr begeistert ist von westlicher Popkultur, in der ganzen Welt das Interesse zu wecken und ja, auch gute Produkte zu liefern, muss man ja auch sagen.
Wie würdest du die rote Linie in der K-Pop-Industrie definieren? Also was ist so dieses Ding, was alles, was so, beziehungsweise die Erfolgsformel, was ist da wichtig?
Oh, das ist interessant. Also für mich ist es tatsächlich, glaube ich, ein Stück weit, wie soll ich sagen, der Perfektionismus, glaube ich. Also wirklich so dieses, wenn man sich, ich habe das mal geschrieben am Anfang in meinem ersten längeren Artikel über K-Pop, habe ich so erklärt, wenn man sich anguckt, wie halt irgendwie zum Beispiel die Stray Kids oder BTS auf der Bühne tanzen und man sieht danach die Backstreet Boys, dann sehen die irgendwie aus wie Grobmotoriker. Das ist ein bisschen böse den Backstreet Boys gegenüber, aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass es einerseits so dieser Level an Perfektionismus ist, dass man wirklich halt auch eine Performance sieht, ein Styling sieht, ein Song hört, was halt wirklich im Idealfall, also K-Pop macht auch viel Quatsch, was da nicht funktioniert, aber ich glaube, das ist ein großer Punkt. Dann ist es, glaube ich, auch so, dass die von Anfang an Pop ein bisschen als Produkt gedacht haben und auf der anderen Seite aber auch, also im Koreanischen, die Idols sprechen oft von Fanservice und ich glaube, das ist auch ein sehr entscheidendes Element, dass halt jede Band quasi dafür existiert, ein Fandom aufzubauen und den Fans zu gefallen und sich so ein bisschen auch als Dienstleister und Dienstleisterin sieht. Das ist, glaube ich, auch was sehr gut ist. Und was ich ganz spannend finde, K-Pop hat von Anfang an nicht nur an die Musik gedacht, sondern K-Pop ist halt so ein Gesamterlebnis. Da hat jeder Album-Release eine eigene Storyline, ein anderes Outfit. Es gibt schon vor Taylor Swift hatten die schon ihre Eras, die waren dann halt kürzer und hatten nicht ganz so viele Songs, aber das ist, glaube ich, auch so das Ding, dass von vornherein sehr ganzheitlich gedacht wurde. Und ja, das ist meiner Meinung nach auch in vielen Fällen ein sehr, sehr gutes Produkt ist. Und wenn man sich an den Gedanken gewöhnt hat, dass Pop ja auch durchaus ein Produkt sein kann und muss und trotzdem Spaß machen kann, geht das, glaube ich, auf, so ziemlich.
Kommen wir nochmal zurück zu der ersten, in Anführungsstrichen, K-Pop-Gruppe. Und zwar, haben die das eigentlich alleine gemacht oder stand da irgendjemand dahinter, frage ich mich.
Die haben das tatsächlich noch alleine gemacht, soweit ich weiß. Also das war wirklich so, das waren Leute, die halt auch eher so ein bisschen aus dem Rap-Underground kamen. Und das fand ich ja auch interessant, wenn man halt bedenkt, die Anfänge von BTS waren ja auch eigentlich so in dieser Rap-Gruppe. Also RM als Bandleader, so war ja damals auch so eine Art Underground-Rapper in Seoul. Und das war tatsächlich, und das finde ich das Faszinierende daran, ich glaube schon so dieser erste Auftritt war so ein sehr subkultureller Moment. Die haben ja auch viele Leute halt mit dem Auftritt verstört. Also die jungen Leute waren begeistert und die Älteren haben gesagt, so, was sind das denn für Bekloppte? So, die jungen Leute spinnen die jetzt völlig. Und tatsächlich ist es noch so, dass das tatsächlich nicht irgendwie ein Scoop von irgendeiner Firma war, sondern tatsächlich eine Band, die diese Richtung eingeschlagen hat. Und das finde ich gerade bei der Entwicklung, was K-Pop heute ist und was das für eine Riesenindustrie ist, eigentlich noch ein sehr interessanter Fakt, dass das halt eigentlich so einen Moment hatte und ja fast schon, hier würde man sagen, punkig war. Und wenn man sich das, also diesen ersten Auftritt, den gibt es auch noch bei YouTube, das ist schon faszinierend. Und da hat man allerdings gemerkt, das funktioniert so gut, dass halt ja viele drauf angesprungen sind. Und ja, wie gesagt, der eine Tänzer hat ja dann auch, ich weiß jetzt gar nicht, hat der YG gegründet? Das schmeiße ich immer ein bisschen durcheinander. Aber einer der Tänzer dieser Band ist dann halt auch einer der größten Player im K-Pop geworden in den nächsten Jahren.
Wie viele Menschen stecken hinter einer Band? Also jetzt hinter allem. Also Choreografie, Musik, Tanz, Make-up, Fashion. Ungefähr. Wie viele sind das?
Oh Gott. Das ist wirklich schwierig. Da muss man schon wirklich sehr genau reinschauen. Also ich würde sagen, und es ist natürlich die Frage, ob es jetzt irgendwie auf einen Song oder so reduziert. Also bei einer Band, da sind mindestens, würde ich sagen, in allen Departements halt irgendwie über 100 Leute auf jeden Fall beteiligt. Wenn man halt teilweise so schon sieht, dass man kann ja bei Spotify zum Beispiel auf die Song-Infos gucken, die Mitwirkenden. Und wenn man da schon auf die Song-Credits guckt, da gibt es halt einige, da sieht man da halt schon bei Produktion und Songwriting 8, 9, 10 Namen. Dann kann man davon ausgehen, dass halt irgendwie jede Band halt mindestens einen Choreografen, Choreografin hat, sicherlich noch ein paar mehr. Dann gibt es die ganzen Trainees drumherum, die häufig dann auch Begleittänzer und TänzerInnen sind. Die kann man auch noch dazu rechnen. Dann wird es halt ja mehrere Produzenten geben. Es gibt eine ganze Managementabteilung. Es gibt die Bookerinnen und Booker dahinter. Ich möchte nicht wissen, was so eine Videoproduktion an Haare und Make-up braucht. Also wenn du halt 7 Leute zeitgleich gestylt vor die Kamera bringen musst, dann werden die auch alle noch ihre Teams haben. Also das ist die Idols, die sieht man, aber da hängen, glaube ich, sehr, sehr große Teams hinter. Aber das ist tatsächlich, Transparenz ist im K-Pop ja immer so eine Sache. Also so richtig Zahlen da rauszufinden, ist ganz häufig schwierig, aber man sieht es halt häufig in irgendwelchen Livestreams oder in irgendwelchen Vlogs, dass dann immer so meistens ausgepixelte Menschen durchs Bild laufen, die dann halt in irgendeiner Form zur Crew oder zum Team gehören.
Um K-Pop-Idol in Südkorea zu werden, muss man ja so eine Art Trainee machen. Und dieses Trainee, das Trainee-Programm ist ja auch nicht immer eine Garantie dafür, dass man in einer Boygroup am Ende debütet, beziehungsweise dass man in einer Band halt am Ende rauskommt und es schafft. Und ich habe mich gefragt, also nachdem die Gruppe es geschafft hat, ist es ja jetzt der Sinn dahinter, dass sie erstmal kein richtiges Geld verdienen, sondern dass sie das Geld an die Company zurückzahlen, was meistens sehr lange dauern kann. Und ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn eine Band nicht den erwarteten Erfolg erreicht, den sie erreichen sollte? Würde dann die Band eingestampft werden, wenn sie für sich finanziell nicht lohnt? Und was passiert dann mit den Trainees? Müssen die das dann abarbeiten, das Geld, falls sie ihre Trainee-Kosten zu dem Zeitpunkt noch nicht abgearbeitet haben? Oder wäre das dann, wenn die halt einfach kündigen und das dann egal?
Auch da sind wir wieder bei dem Problem, dass Transparenz im K-Pop-Bereich nicht so weit verbreitet ist. Es gibt also wenig bis gar keine Einblicke, wie diese Verträge jetzt aussehen. Ich gehe mal davon aus, es ist natürlich tatsächlich so, dass da viel Geld in einzelne Talente halt und in die Ausbildung reingesteckt wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich, wenn eine Band dann floppt, dass dann ein Idol irgendwie mit Schulden daraus kommt. Dann wird halt die Karriere in einer sehr fiesen Sackgasse und halt auch ein Traum zerschmettert sein. Also ich glaube, das ist halt auch nicht zu unterschätzen. Man sieht halt immer die Leute, die es geschafft haben oder die Leute, die dann strugglen, wenn sie halt oben sind. Aber ganz viele Trainees, die es dann vielleicht höchstens mal im Musikvideo als Tänzer und Tänzerin schaffen, die sieht man ja ganz häufig nicht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die dann auf irgendwelchen Schulden sitzen bleiben. Das wäre dann ja schon fast ein Menschenhandelssystem, wenn das dann so wäre. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Verträge wirklich sehr knallhart sind und das so perfektionistisch und auf Druck ausgelegt, wie alles da ist, wird in den Verträgen, glaube ich, sehr genau drinstehen, dass sehr viel Geld in eine Karriere investiert wird und dass man dann tatsächlich das auch wieder reinspielen und reinliefern muss. Aber das wäre tatsächlich mal sehr interessant, wenn man mal genau weiß, was steht denn jetzt in diesen Verträgen drin. Da kommt also wirklich ganz selten mal was in die Öffentlichkeit. Und spannend wird es dann immer zum Beispiel, wenn jetzt, wie das gerade bei Blackpink der Fall war, die dann, meistens ist es halt so, wenn du deine Trainee-Ausbildung hinter dir hast, wenn du als Band dein Debüt hattest, dass du dich dann für eine bestimmte Anzahl an Jahren verpflichtest. Und ich schätze mal, das wird in erster Linie der Deal sein. Und wenn es die Band bis dahin nicht schafft, dann könnten die wahrscheinlich sagen, naja, du hast jetzt noch 3 Jahre auf dem Vertrag, dafür machst du jetzt bei uns das und das. Bei Blackpink war es jetzt gerade spannend, dass, dass die einzelnen Mitglieder fast größer waren als die Band. Und jetzt sehr emanzipiert davon verhandeln konnten und ja auch einen guten Move gemacht haben, dass sie jetzt als Band noch weiterhin bei dieser Produktionsfirma sind, YG Entertainment, und solo ihr eigenes Ding machen. Und das ist schon, finde ich, eine sehr krasse Entwicklung. Aber mein Hauptproblem, so sehr ich halt K-Pop auch liebe und die Fans, die Fankultur liebe und die Musik liebe, ist halt das Ding, dass es halt null transparent ist. Es gibt, man kriegt auch ganz schwierig bis gar keine Interviews, oder man wird es nie erleben, dass mal ein Idol völlig frei in einem Raum mit einem Journalisten oder Journalistin sprechen kann, ohne dass irgendwelche Aufpasser dabei sind und dergleichen. Also das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass man das nicht so ganz, ganz blicken kann. Und das ist ja auch zu Recht ein Kritikfaktor, dass sehr viel Druck auf die Idols ausgeübt wird und dass man auch viele unschöne Geschichten gehört, dass halt Idols dazu gezwungen werden, irgendwelche Schönheits-OPs zu machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es halt wirklich noch ganz schlimme Geschichten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es besser wird, aber ja, so ganz genaue Einblicke kriegt man da nicht. Die K-Pop-Welt ist wirklich sehr abgeschottet. Das merkt man ja auch schon an solchen Tatsachen, dass halt jedes K-Pop-Idol natürlich Single ist.
Natürlich Single.
Natürlich.
Natürlich Single.
Und alles straight und so, ne? Also das ist, auch da gibt es halt wieder Zufälle. Die parallele Zufälle, genau. Und ich mache manchmal schon gerne den Vergleich halt mit dem Profifußball. Da gibt es halt schon einen parallelen Teil. Das ist so ein bisschen so, was jetzt die Ausbildung, aber auch den Druck und dieses, da ist es ja ein sehr makelloses Image, das sie halt halten müssen und sollen.
Ist dann Journalismus überhaupt möglich, wenn man mit den Idols eigentlich nicht frei sprechen könnte? Und auch wenn, dann halt das Idol, man mit einem Idol zusammen in einem Raum ist, sind ja dann noch andere Leute drin, die ihnen wahrscheinlich vorgeben würden, was sie sagen. Und ich mir vorstellen könnte, dass auch wenn etwas rauskommen sollte, dass dann man vielleicht von der Produktionsfirma dann gezwungen wird, dass man das nicht veröffentlichen darf.
Also es ist natürlich tatsächlich eine andere Form von Journalismus. Das ist nicht nur im K-Pop so, das ist auch bei vielen anderen Bands so, dass ein gewisser Schutzraum entsteht, dass O-Töne abgenommen werden, wie das halt in der Politik und auch da wieder im Fußball auch so ist. Ich habe tatsächlich es immer mal wieder probiert und das ist immer ganz interessant, dass es dann immer heißt so, ja, da wären Interviews möglich und dann wurden sie halt doch abgesagt. Da ist die Funktion des Journalismus dann vielleicht eher, das auch einzuordnen, diese Probleme zu benennen, zu recherchieren, wo geht. Aber Interviews, die du dann auch zitieren darfst, sind da wirklich ganz, 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 ganz selten möglich. Also ich hatte auch schon mal mit so Branchenleuten, aber die sind halt auch oft ganz vorsichtig, weil halt diese Firmen auch sehr abgeschottet sind und sich natürlich auch vertraglich zusichern lassen, wenn du mit denen zusammenarbeitest, dass du dann halt nicht irgendwelche Dinge ausplauderst.
Würdest du sagen, dass Südkorea schon vor K-Pop so populär war oder dass es durch K-Pop noch populärer geworden ist? Weil wenn man das jetzt vergleicht, also ich habe mir ja natürlich ein paar Artikel durchgelesen, wo so gesagt wurde, dass Südkoreanisch jetzt durch K-Pop noch viel häufiger als Sprachkurs gewählt wird oder viel häufiger Austauschjahre dahin gemacht werden.
Ich glaube, wenn man es, ich habe das nämlich auch nochmal nachgelesen, weil man hört ja immer diesen Begriff Hallyu, die koreanische Welle, wo dann halt generell ja koreanische Dramen, koreanische Filme und koreanische Musik zusammengefasst wird. Und da habe ich so das Gefühl, vom Zeitlichen lese ich immer so, dass es halt mit den Serien zuerst losging, die dann halt die asiatischen Nachbarländer zuerst erobert haben und dann auch nach und nach K-Pop und dann einige Filme, die ja auch sehr interessant, dass die südkoreanischen Filme häufig halt das Gegenteil eigentlich von K-Pop sind, nämlich sehr gewagt, teilweise sehr abgründig, die erfolgreichen so. Und von daher, ich glaube, es ist ein ziemliches Zusammenspiel, aber K-Pop hat das auf jeden Fall, glaube ich, schon sehr verstärkt, gerade ab dem Moment, wo das Internet dann auch immer mehr ein Faktor wurde und wo man, wo die Fans eine sehr leichte Möglichkeit hatten, sich miteinander zu verbinden. Und die Südkoreaner waren mit Copyright-Sachen, also die Produktionsfirmen, immer relativ lax teilweise. Also wenn ich bedenke, wenn man zu der Zeit, als es losging, irgendwie, keine Ahnung, von einem amerikanischen Label einen eigenen Fan-Cut von einem Live-Video gemacht hätte oder das einfach so verbreitet hätte, wären da sofort die Anwälte angesprungen. Und Südkorea und die Produktionsfirmen haben halt erkannt, dass diese Fans ja ein riesiger Faktor sind. Und gerade beim K-Pop ging es ja dann auch los, dass man bei YouTube immer so diese Charts-Zusammenschnitte halt irgendwie so kriegen konnte und so weiter und so fort und diese ganzen Fan-Zusammenschnitte und irgendwelche gerippten Sachen. Und das hat das, glaube ich, noch verstärkt. Also ich glaube, es ging so von der Historie her, würde ich sagen, ging es eher mit den koreanischen Serien los. Und dann folgten, und den Filmen in etwas kleinerem Stil, und dann folgte, glaube ich, K-Pop. Und die koreanischen Serien, das ist halt auch nicht zu verachten in den letzten Jahren. Ich glaube, Netflix hat einen großen Anteil auch daran, dass, oder generell die Streaming-Dienste, die halt koreanische Serien anbieten, und die K-Drama arbeiten ja auch mit K-Pop-Songs, die da drin sind und so. Also ich glaube, das hat sich verstärkt. Und ich glaube, inzwischen ist K-Pop mit einer, also in meiner Wahrnehmung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen auf Tunnelblick, würde ich sagen, eine der größten Einflüsse jetzt. Zumindest die nochmal so ein Push bei sehr jungen Leuten, dass sie halt nach Südkorea wollen, dass sie halt Koreanisch lernen und so weiter.
Ich habe letztens ein Video auf meiner YouTube For You-Page gesehen, wo jemand meinte, kann es sein, dass Südkorea vielleicht sogar schon in der Filmmusikbranche irgendwann Amerika überholen wird? Also dadurch, dass Disney jetzt nicht so gut läuft und das ist auch immer, wie es ist, soweit ich weiß, dass sehr viele Filme in Amerika mit sehr viel Geld produziert werden, weshalb die dann wiederum in den Kinos sehr viel Geld einbringen müssen und das halt irgendwie so aufeinander nicht so gut ausgewogen wird und K-Dramas funktionieren. I mean, wir haben die K-Drama-Fam, also koreanische Dramen, für die Leute, die es nicht wissen, die haben, das ist die Basis und die sieht man überall, also wirklich, das ist die funktionieren halt immer und das weiß man in Südkorea halt auch. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwann, dass Korea in dem Bereich dann Amerika überholen wird? Deutschland sowieso schon?
Also ich glaube tatsächlich, dass das ist so ein bisschen die verzerrte Wahrnehmung, weil das so präsent ist. Und ich glaube, wenn man bedenkt, eigentlich wie groß die Vereinigten Staaten sind und wie groß dann Südkorea ist, ist, glaube ich, so auf den einzelnen Südkoreaner und Südkoreanerinnen gerechnet, das wirklich schon ein immenser Output und ein immenser Erfolg. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie davon noch ein bisschen entfernt sind, gerade weil also die großen Hollywood-Blockbuster, die weltweiten Produktionen, also gerade im Film haben sie natürlich einen riesigen Vorsprung. Und wenn man sich tatsächlich anguckt, auch die Billboard-Charts, die ja auch immer sehr, die haben K-Pop auch schon sehr früh auf dem Schirm gehabt und dann sehr viel drüber geschrieben. Aber wenn man auch mal gerade bedenkt, es sind ja gar nicht so viele Acts, die das dann wirklich schaffen, dann auch in Amerika halt irgendwie hoch zu punkten. Also BTS haben wir drüber gesprochen, Blackpink haben wir, Stray Kids haben es jetzt geschafft mit dem letzten Album, waren die, glaube ich, dann auch. TXT natürlich auch, jetzt auch irgendwie auch Riesenauftritt, Lollapalooza, NewJeans, die halt auch auch weit über die K-Pop-Bubble hinaus, glaube ich, wirken und Leute faszinierend. Und wir können noch eine, wahrscheinlich, meine Verlobte sagt auch schon, pass auf, dass du keinen Scheiß erzählst, sonst kriegst du halt die Stans und die machen dich dafür fertig. Mhm. Aber dann werd ich es auch verdient haben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so in unserer Wahrnehmung, weil es so präsent ist. Es ist natürlich ein riesiger Markt, aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dass Amerika auch einen viel größeren Inlandsmarkt hat, wenn man alle anderen Musikrichtungen dazu rechnet, was sie halt, die haben diesen riesigen Country-Markt, die haben ein paar absolut riesige Weltstars, dann ist auch immer nicht zu unterschätzen, Lateinamerika, was da auch irgendwie an Künstlerinnen kommen, müsste man ja eigentlich auch noch streng genommen zu Amerika zurechnen. Also ich glaube, da sind sie noch nicht ganz, aber auf die Größe des Landes gerechnet ist das wirklich unfassbar faszinierend, wie hoch der Output ist, wie hoch die Qualität da auch ist und vor allen Dingen auch, wie die es halt geschafft haben, dass sich so viele junge Leute, was ja für ganz viele so, sage ich jetzt mal, absolute Wunschzielgruppe ist, dass sie halt wirklich ein richtig leidenschaftliches Verhältnis zu einem Land entwickeln, das ja wirklich schon eine Reise weg ist und das auf der ganzen Welt. Also
um jetzt noch einmal die nicht so schöne Seite von K-Pop zu belichten. Es ist während des Interviews ja ab und zu mal ein bisschen hochgekommen. Aber was sind so gerade ganz große Baustellen in K-Pop, die man sieht und an denen gearbeitet werden muss?
Also ich glaube, eine Baustelle oder viele Baustellen, die halt in diesem Idol-System und im K-Pop dann aufbrechen, meistens zu einem Zeitpunkt, wenn sie dann tatsächlich schon eskalieren, sind halt auch oft Probleme, die auch in der koreanischen Kultur verankert sind. Also ein weit verbreitetes Argument gegen K-Pop oder so ein Kritikpunkt ist halt ganz häufig, dass viele sagen, es gibt ja so viele Idols, die sich umbringen. Und das ist natürlich tatsächlich, also Skandal ist da jetzt vielleicht das falsche Wort, aber und es ist tatsächlich ein ganz großes Problem in der in Südkorea, dass sehr viele sehr junge Menschen halt Suizid begehen. Nicht nur im K-Pop, also das ist so ein Punkt, wo ich halt sage, da merkt man halt viele Probleme der südkoreanischen Gesellschaft, die sich da angesammelt haben, die dann auch in so einem System aus Druck dann halt eskalieren. Und da habe ich das Gefühl, dass darauf auch nur bedingt reagiert wird. Also man hat so das Gefühl, dass so Mental Health jetzt so langsam da auch mal so ein bisschen so ein Punkt wird, aber auch nicht in dem Maße, wie es eigentlich sollte in so einem Idol-System, würde ich jetzt sagen. Ein Skandal oder einige Skandale, die hochkommen, zeigen dann auch ein sehr massives Problem in der südkoreanischen Kultur, und zwar da, das Frauenbild in erster Linie, oder halt, dass es halt eine sehr chauvinistische Gesellschaft teilweise ist, eine sehr sexistische Gesellschaft. Also einer der größten Skandale in den letzten Jahren war ja der sogenannte Burning Sun-Skandal. Da ging es um einen Nachtclub in Seoul, wo unter anderem ein Mitglied von Big Bang und viele andere junge Frauen und Mädchen teilweise unter Drogen gesetzt haben, sich teilweise sogar in ihnen vergangen haben, Videos davon gedreht haben, die dann in einer internen Gruppe, wo viele Idols drin waren, geteilt wurden und auch teilweise wohl so prostitutionsähnliche, ne, so nach dem Motto, du willst mit dem Idol schlafen, so nach dem Motto, ne? Also man hat so einen Blick in den Abgrund bekommen und hat halt gesehen, das sind nicht nur schöne Menschen, in dem Fall Männer und Performer, sondern das sind auch Leute, die halt ein Verhalten an den Tag legen, was halt Gesetze bricht, was halt Leute halt verletzt, traumatisiert. Und das war natürlich ein Skandal. Das ging durch alle Nachrichten, das wurde vor Gericht verhandelt. Aber jetzt zum Beispiel ist der Burning Sun-Skandal wieder hochgekocht, weil jetzt das Idol Yuna einen neuen Boyfriend hat und das bei ihren Fans nicht so gut ankam, weil dieser gute Herr in dieser geschlossenen Gruppe drin war, wo halt diese Videos geteilt wurden. Und er hat die angeguckt und er war ein Mitwisser und er hat nicht der Polizei gemeldet, dass da halt jemand Dinge tut, die auf jeden Fall strafrechtlicher Natur sein könnten. Und solche Sachen werden dann meiner Meinung nach, die werden dann halt in der Presse und auch juristisch aufgearbeitet, aber ich habe dann nicht das Gefühl, dass da jetzt große Lehren rausgezogen werden. Und dann gibt es immer noch so andere Skandale, die halt auch zeigen, wie tückisch dieses auch dieses Idol-Sein und Umgang mit Fans ist. Also es gibt halt von SM Entertainment ein Idol, Lukas, der war halt bei Super M zum Beispiel mit dabei und auch bei, ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher NCT-Gruppierung, aber der zum Beispiel, wo rauskam, dass er halt einige Frauen gegaslightet hat und sich von einigen halt auf dem Level finanziell aushalten lassen, das halt nicht okay ist. Also wo er gesagt hat, so hey, du willst mit zusammen sein, schenk mir ein Auto, blöd gesagt oder so. Also der wirklich systematisch Leute ausgenommen hat und diese Fanliebe sehr ausgenutzt hat. Und ja, diese Probleme, ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich eine große Skandalkultur herrscht. Man hört aus dem K-Pop immer erst dann, wenn es wirklich eskaliert und wenn man es nicht mehr unter den Teppich kehren kann. Aber solche Geschichten lassen halt immer vermuten oder machen mich als Fan auch unsicher, dass ich denke so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle dieses reine Image haben, das sie zeigen. Und dadurch, dass die nie eine andere Seite zeigen dürfen, vermutet man da auch teilweise noch den ein oder anderen Abgrund und vermutet halt vor allen Dingen die Industrie, die das sehr gelernt hat, das abzuschotten. Und das ist natürlich per se auch wieder extrem gefährlich. Also da gibt es meiner Meinung nach sehr, sehr viele Baustellen und ich glaube gerade halt auch so dieses Sexismus-Level und auch wie da halt auf Schönheitsideale, die teilweise auch unrealistisch sind, gepocht wird. Und man hört auch immer wieder Geschichten, dass Idols dazu gezwungen werden, Schönheitsoperationen zu machen und solche Sachen. Und das ist was man ja, was man eigentlich nicht tolerieren dürfte. Aber das kann man auch nicht alles auf K-Pop schieben. Die deutsche Musikindustrie ist halt auch an vielen Stellen extrem räudig, was man zum Beispiel an der Tatsache sieht, dass Rammstein jetzt noch 4 ausverkaufte Konzerte spielen, nach allem, was da passiert ist. Also man kann es halt nicht nur auf Südkorea schieben, aber ich glaube wirklich, ja, man sieht einen Skandal immer nur, wenn er einer wird. Und ich habe manchmal wirklich ein bisschen Sorge, also wenn man alles wissen würde, was da im Hintergrund ist, wäre fürchterlich interessant, aber vielleicht wäre es auch erschreckend, ich weiß es nicht.
Wie sieht es denn mit dem Justizsystem aus? Also wie krass wird dagegen gearbeitet?
Das ist auch wieder nicht so ganz mein Fachbereich, würde ich sagen. Ich kann das Juristische habe ich dann immer dann nur mitbekommen, in erster Linie, wenn solche Skandale dann mal in Nebensätzen erklärt wird, wie es dann da juristisch weiterging und wie dann halt Leute verurteilt wurden. Aber ich fand es dann schon ein bisschen erschreckend, dass also dieser Typ, der jetzt mit Yuna zusammen ist, glaube ich, damals nur eine Geldstrafe bekommen hat. Und das finde ich schon, wenn man bedenkt, dass auf diesen Videos teilweise halt vermeintliche Vergewaltigungen oder wo man nie genau nachprüfen konnte, ob das willentlich war, drauf waren, fand ich das dann schon auch ein bisschen milde davon gekommen, sage ich jetzt.
Wurden denn viele, wenn jetzt zum Beispiel ein Idol angeklagt wird aufgrund eines Skandals, muss das Idol dann mit starken, also wäre es schön, nicht so schön, aber muss dann mit starken Konsequenzen rechnen? Also vielleicht, dass es nicht mal ein Idol sein darf, aber sowas wie Gefängnis, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass halt die Sachen, die dann wirklich vor Gericht gingen, dann auch wirklich die ganz extremen Fälle waren. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass da halt angemessene Strafen in dem Land dann verhangen wurden. Auf der anderen Seite finde ich es beim K-Pop sehr interessant, dass wo es ganz häufig so diese Fälle gibt, wo man dann wirklich auch sagen könnte, okay, dass dieser Mensch darf eigentlich kein Idol mehr sein, den muss man canceln, der hat sich halt so benommen. Also dieser besagte Lukas zum Beispiel, der macht jetzt, glaube ich, wieder was, aber der wird nie wieder auf dem Level unterwegs sein und vor allen Dingen auch mit diesem Support wie vorher. Da finde ich es eher teilweise auch ganz häufig interessant, dass K-Pop-Idols teilweise in allem, was sie sagen, vorsichtig sein müssen, dass sie halt eine Rolle ausfüllen müssen, die man halt als normaler Mensch gar nicht erfüllen kann. Also ich sehe halt, ja, wenn Skandale sind, hat es auch Folgen und dann gibt es auch Leute, die ihre Karriere danach begraben können. Aber ganz häufig sehe ich halt auch Idols, die sich halt sehr blumig für Dinge entschuldigen müssen, wo man in unserer heutigen Wahrnehmung sagen würde, echt jetzt? Also, ne, also für ein Idol ist es eine Todsünde, wenn er halt mal kiffen würde. Ich meine, Drogen sind schlecht, aber man muss sich ja nur in Deutschland umgucken. Und wenn man jetzt die deutsche Rap-Welt ohne die Kiffenden hätte, dann hätte man keine deutsche Rap-Welt. So nach dem Motto. Ich glaube, selbst die Fantastischen Vier und die anderen Oldies naschen hin und wieder mal an der Tüte. Und sowas wäre halt schon in der koreanischen Idol-Welt ein absolutes No-Go und auch schon fast ein Karriereende. Also da ist es tatsächlich auch recht häufig so, dass Leute halt für etwas bestraft werden, gerade weil sie halt auch in so vielen Ländern wirken, wo halt das Bild auf bestimmte Sachen halt oder der moralische Kodex ganz anders ist, dass sich ganz viele auch sehr häufig entschuldigen müssen für Dinge, wo ich jetzt sagen würde, so, echt jetzt? Bist du auch nur ein Mensch, kann doch mal passieren, so. Aber ich glaube halt schon, dass die Fälle, wo es wirklich rauskam und vor Gericht ging, da hatte ich schon auch ein bisschen das Gefühl, dass auch schon ein bisschen ein Exempel statuiert wurde, und da die Strafen jetzt nicht in irgendeiner Form milder ausgefallen sind. Und wenn man halt bedenkt, was für eine Fangruppe man nämlich hat, nämlich sehr häufig sehr, gerade die internationale K-Pop-Welt, meiner Meinung nach, ich finde halt K-Pop-Fans, die sind ja oft sehr offen, sehr liberal, sehr queer, sehr fortschrittlich und so eine K-Pop-Crowd macht mir ganz häufig irgendwie sehr so Hoffnung, dass man denkt so, ne, the kids are alright und so. Und da, also da würde halt so ein Fehlverhalten dann natürlich auch sowieso schon zur Folge haben, dass man das nie wieder, dass sie nie wieder diesen Fansupport haben werden, wenn sie das halt total vor die Wand fahren und sowas machen.
Welche Rolle spielen eigentlich K-Pop-Fans bei Skandalen ihrer Lieblings-Idols?
Also ganz häufig decken, würde ich sagen, Fans solche Skandale auf oder machen auch welche draus, also weil ihnen halt alles auffällt und weil sie sehr aufmerksam sind und weil sich viele dann halt auch beleidigt oder verletzt fühlen. Und ich glaube, wenn die K-Pop-Welt fairer und transparenter werden sollte in den nächsten Jahren oder da, wo es auch schon passiert ist, liegt das, glaube ich, in erster Linie an den Fans.
Stehen denn die Companies hinter ihren Idols? Das heißt, wenn die Fans die Macht haben, in Anführungsstrichen, würden sich die Labels dann hinter ihre Idols stellen oder die dann in den Situationen vielleicht sogar eher im Stich lassen, um sich selbst zu schützen?
Ich würde sagen, das hängt ganz davon ab, wie die Reaktionen sind oder wie die das einschätzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten das Gefühl bei einigen Produktionsfirmen, dass sie sich jetzt wirklich sehr um die Idols sorgen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich finde es immer interessant, wie die Produktionsfirmen gerade in solchen Fällen auch erst sagen so lange Zeit gar nichts und dann kommen sehr hölzern formulierte offizielle Statements. Also das ist ja auch nur in den wenigsten Fällen, wo sie sich wirklich zu irgendwas äußern. Die werfen sich auch nicht in irgendwelche Threads oder Ex-Unterhaltungen über irgendwas, sondern die sind da schon auch wirklich sehr, sehr zurückgezogen. Auf der anderen Seite finde ich sehr interessant, das ist schon so, dass ich das Gefühl habe, also gerade Hitman Bang, so der Spitzname von dem Boss von Big Hit Entertainments und jetzt Hype Labels, also die halt BTS hervorgebracht haben. Er stand zum Beispiel immer im Ruf, dass er ein sehr fairer Chef sei. Ob das jetzt so stimmt, ist natürlich auch noch so ein bisschen so die Frage. Aber ich glaube, die Produktionsfirmen sind da schon in erster Linie sehr, sehr nüchtern und sehr berechnend. Und ich habe es eigentlich häufiger mitbekommen, dass sich Fans an Produktionsfirmen so ein bisschen die Zähne ausgebissen haben, dass die was machen oder teilweise auch Entscheidungen hinterfragen.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute
Ja,
mit
ich
mir
danke.
hier über K-Pop zu reden. Ich habe Neues gelernt. Ich hoffe, du vielleicht auch einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Warum nicht? Du weißt auf jeden Fall, was mein Personality-K-Pop-Song ist. Ich kann jetzt natürlich dich fragen zum Schluss, wer ist dein K-Pop-Stan? Was für ein K-Pop-Stan bist du? Das habe ich dir noch nicht gefragt.
Das stimmt. Ja, das ist so das Ding, meine Freundin sagt immer, meine Verlobte sagt immer, ich bin ein schmutziger Multistan, dass ich halt so, ne?
Keine Sorge, bin ich auch.
Habe ich anfangs schon rausgehört, dass du das auch so hast. Also ich sage mal so, bei den Stray Kids ist mein Bias Felix, würde ich sagen. Bei Blackpink war es immer Jenny. Und ja, wen höre ich in letzter Zeit noch so? Ich habe gerade so eine krasse G-Idle-Phase, die finde ich gerade sehr gut. Die haben gerade auch mit Wife so einen K-Pop-Song gemacht, der lustigerweise, oder das ist lustigerweise, der halt sehr mit diesen Klischeebildern von der Rolle der Frau in der südkoreanischen Gesellschaft spielt und für einen K-Pop-Song sehr subversiv ist und auch für Kontroversen sorgt. Aber bei G-Idle bin ich noch nicht so weit, dass ich jetzt einzelne Personen stanne. Aber ich würde sagen, so mit Jenny und Felix kann ich so, das wären so meine Biasse. Und bei dir?
Weißt du, ich bin ehrlich, ich habe kein Bias. Ich,
Oh ja.
ich bin da sehr offen. Ich stanne TXT natürlich wie und Jimin, was habe ich nur so festgezurrt, dadurch, was ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt die Wahl hätte, einen Song zu hören, von wem wäre das dann? Dann wäre auf jeden Fall TXT, Jimin oder V dabei. Das sind so meine K-Pop-Babys.
Gute Wahl.
We love it.
Auf
so.
jeden.
Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß, Leute. Hört euch noch viel, viel mehr aus unserer K-Pop-Woche an. Wir heißen @sonderfünf_ auf Instagram. Und was ich euch noch mitgeben möchte, also falls ihr habt hier in unserem Podcast sehr viele Recommendations zu K-Pop-Songs und Idol und Bands bekommen, checkt die aus, weil die sind gut. Ich würde aber auch interessieren, was ihr so hört, natürlich. Also schreibt uns gerne. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.